Die Risikogesellschaft. Es heißt, die Eskimos hätten 200 Wörter für Schnee, weil Schnee eben für deren Existenz bestimmender ist als bei uns. Dafür bräuchten wir ein paar andere Wörter. Im Moment suche ich nach einem Wort, das den Sachverhalt kognitiv weniger leicht zu verarbeitende Krise wiedergibt. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen hat diese klobige Formulierung in einem Aufsatz benutzt, in dem er zu erklären versuchte, weshalb relativ harmlose Dinge wie das Coronavirus dramatisiert und sogar hysterisiert werden, indessen für die gesamte Menschheit existenzielle Bedrohungen wie der Klimawandel keine nennenswerten Affekte bei den meisten auslösen. Pörksen nennt dabei eine Reihe von Faktoren. Das eine ist monokausal, ein einziges Virus. Das andere ist multikausal. Einzelne Menschen können eine Grippe bekommen. Der Klimawandel betrifft niemanden bestimmten, nur alle im Allgemeinen. Man kann dem Virus vermeintlich durch eigenes Tun entgehen, Hände waschen, Kontaktverbote beachten, kein Klopapier kaufen dürfen und so weiter. Das sind zwar entweder Gemeinplätze oder aber reine Ritualhandlungen, etwa so wirksam wie das Besprengen der Gemeinde mit Weihwasser aus der Hand des Priesters. Sie stärken jedoch unser persönliches Gefühl der Autonomie, auch wenn dieses Gefühl trügerisch ist. Im Ergebnis stellt Pörksen fest, dass die Menschen am stärksten zu berühren sind, wenn sie glauben, ob zu Recht oder zu Unrecht, sei erst einmal dahingestellt, dass sie etwas verstehen können. Ich habe in jüngeren Jahren irgendwo gelesen, die größte Gefahr der Radioaktivität bestünde darin, dass es kein Sinnesorgan bei Menschen gibt, das sie wahrnimmt. Klapperschlangen können wir klappern hören. Wenn ein Knochen gebrochen ist, fühlen wir den Schmerz. Verwesung können wir riechen und Raubtiere sehen wir, wenn sie sich uns nähern. All diese Gefahren sind durch unsere Sinneswahrnehmung untermauert und damit evident. Radioaktive Strahlen dagegen nicht. Deshalb neigen wir dazu, deren Gefahr zu unterschätzen, ganz besonders in der längerfristigen Perspektive. Wir wissen zum Beispiel, dass radioaktive Brennstäbe noch 30.000 bis 100.000 Jahre weiter strahlen werden. Wir machen uns aber keine Gedanken darüber, wie gefährlich das für die Nachwelt sein kann. Wir verbuddeln die Brennstäbe unter der Erde in Dosen. Die Dosen, wir nennen sie vornehm Kastoren, verrosten teilweise schon nach wenigen Jahrzehnten, und was unter der Erde liegt, kann wieder ausgegraben werden. Aber die Lagerstätten sind doch ausreichend mit Warnschildern versehen, schallt es mir jetzt entgegen. Sicher, in deutscher Sprache und mit diesem komischen Warnzeichen, das mich ein bisschen erinnert an das Logo der Deutschen Bank. Und wie hießen die Sprachen nochmal, die es vor 30.000 Jahren gab? Ach ja, wissen wir nicht. Die Linguisten vermuten, dass es vor circa 15.000 Jahren eine indoeuropäische Ursprache gegeben haben muss. Dafür gibt es einige Indizien. Die Sprache selbst kennt man nicht. Sie ist nicht erhalten geblieben, falls es sie tatsächlich gab. Und was an Sprachen vor dieser indoeuropäischen Ursprache da waren, liegt noch mehr im Nebel der Prähistorie. Also selbst wenn es gelänge, Warnschilder zu konstruieren, die nicht nach 30.000 Jahren verwittert sind, stehen per Definition im Schriftzeichen darauf, die kein Mensch verstehen wird. Auch nicht das Logo der Deutschen Bank oder was das Ding auch immer sein mag, was für Strahlengefahr stehen soll. Noch vor dem GAU in Tschernobyl gab es eine Diskussion über die Risikogesellschaft. Der Soziologe Ulrich Beck verfasste 1986 ein damals viel beachtetes Buch mit dem Titel Risikogesellschaft. Unter dem Begriff Risiken fasst Beck einerseits naturwissenschaftliche Schadstoffverteilungen, andererseits soziale Gefährdungslagen wie etwa Arbeitslosigkeit. Charakteristisch ist dabei, dass die entsprechenden Risiken meist nicht mehr nach Klassengrenzen verteilt sind, sondern tendenziell jeden betreffen können, sowie Radioaktivität nicht zwischen Arm und Reich unterscheidet. Not ist hierarchisch, Smog ist demokratisch. Beck weist darauf hin, dass Risiken immer auch Ergebnis eines gesellschaftlichen Konstruktionsprozesses sind. Als bedrohlich wahrgenommen werden nicht die abstrakten Risiken selber, sondern ihre konkrete Thematisierung durch die Massenmedien. Dies führt dazu, dass Wirklichkeit nach einem Schematismus von Sicherheit und Gefahr kognitiv strukturiert und wahrgenommen wird. Das war ein Zitat. Gerade dies führt aber dazu, dass Risiken und die Maßnahmen, die vermeintlich notwendig sind, um die Risiken auszuschalten, hochgradig politisch manipulierbar sind. Paradoxerweise führt die Inflation gefühlter Risiken jedoch insgesamt zu mehr Gleichgültigkeit. Wo sich alles in Gefährdungen verwandelt, ist irgendwie auch nichts mehr gefährlich. Und dies führt wiederum fast zwangsläufig dazu, dass ein immer höheres Maß an Hysterisierung vonnöten ist, um das geneigte Publikum in den jeweils politisch gewünschten Angstzustand zu versetzen. Damals, also Anfang der 80er Jahre, als die Diskussion um die Risikogesellschaft besonders heftig geführt wurde, kam auch der Begriff des Restrisikos auf. Die Idee war, die Gesellschaft reduziert die Daseinsrisiken so weit wie nur irgend möglich und das, was übrig bleibt, ist das Restrisiko. Jenes Risiko also, mit dem man leben muss, weil es nicht mehr beseitigbar ist. Das ist eine sehr sozialdemokratische Idee und wie viele Ideen aus dieser Ecke leider ziemlich wirklichkeitsfremd. Das Hauptgeschäft einer Gesellschaft ist nicht die Minimierung von Risiken, sondern ihre Verteilung über die verschiedenen Interessensgruppen der Gesellschaft. Risiken lassen sich schon deshalb nicht gut minimieren, weil fast alles, was man tut, zwar Chancen mit sich bringt, vielleicht alte Risiken abschafft, aber dafür neue ins Leben ruft. Neue Technologien bringen Umweltzerstörung, aber erst durch die Technik klettert man an den vielen Raubtieren vorbei auf die Spitze der Nahrungskette, zum Beispiel. Also verteilt die Gesellschaft Risiken. Wir haben eine Klassengesellschaft, wie das auch meist in der Geschichte der Fall war, und diese verteilt die Risiken so, dass die Unterprivilegierten die meisten und die schwersten Risiken zu tragen haben, indessen die privilegierte Klasse weitestgehend geschützt ist. Dann tritt der von Beck, wie vorhin erwähnt, beschriebene gesellschaftliche Konstruktionsprozess in Erscheinung. Diese schlägt sich nieder in der offiziellen Rechtfertigungsideologie des jeweiligen Systems und wird entsprechend von den Medien, der Politik, den Schulen und Hochschulen usw. in den öffentlichen Diskurs diffundiert. Bei uns heißt das, wir machen in soziale Gerechtigkeit, wir sind solidarisch, es gibt keine Klassen mehr, sondern nur Sozialpartner. Und so. Wir halten diese Werte auf einer sehr abstrakten Ebene in unseren Sonntagsreden und Weihnachtsansprachen hoch, praktizieren sie aber wenig bis gar nicht. Es ist vermutlich die größte Tragödie unserer Spezies, dass wir intelligent genug sind, um lebensbedrohende Gefahren heraufzubeschwören, aber nicht intelligent genug, um diesen Gefahren erfolgreich zu begegnen. Mit Tragödie meine ich nicht so sehr für uns selbst, da trifft es garantiert nicht die Falschen, sondern für die zahllosen anderen Tier- und Pflanzenarten, die wir mit in den Abgrund ziehen. Es wird geschätzt, dass derzeit an die 140.000 Spezies jedes Jahr durch anthropogene Ursachen, also durch menschliche Aktivitäten, aussterben. Bis zum Jahre 2100 geht man davon aus, dass wir ungefähr die Hälfte aller Spezies, die es vor 200.000 Jahren am Anfang des Anthropozäns gab, ausgerottet haben dürften. Wohl keine andere Spezies in der Geschichte des Planeten hat das Aussterben so vieler Arten auf dem Gewissen wie wir. Nur, dass wir sie nicht auf dem Gewissen haben, weil wir ziemlich gewissenlose Schufter sind. Menschen sind eben nicht besonders gut darin, Risiken einzuschätzen. Die Gefahren durch Alkohol, Tabak, Fett, Zucker und Salz werden meist dramatisch unterschätzt. Nicht zuletzt deshalb, weil sie entweder gut schmecken oder süchtig machen oder beides. Es widerstrebt uns dann, solche Dinge als Gefahr anzusehen, obwohl die Statistiken über Todesursachen da ganz eindeutig sind. Studien zeigen, dass ein Jahr nach dem 11. September 2001 etwa 60% der Bevölkerung in den USA besorgt oder sogar sehr besorgt über die Gefahr von Terroranschlägen waren. Dieser Prozentsatz lag mit großem Abstand über den entsprechenden Werten für die Folgen von Übergewicht und Typ 2 Diabetes. Risiko heißt unter anderem, dass eine Situation vorliegt, wo man bei Unsicherheit oder Ungewissheit etwas entscheiden muss. Aber wie groß sind da die Ungewissheiten wirklich? Von den ca. 17.400 Menschen, die im World Trade Center waren, als die beiden Flugzeuge die Gebäude trafen, überlebten 15.100. Das sind knapp 87%. Wie gesagt, von denen, die in dem Augenblick physisch in den Gebäuden drin waren. Zugleich waren die knapp 2.800 Toten vom 11. September die Gesamtzahl an Terrortoten im Land für das Jahr 2001. Im selben Jahr jedoch starben über 80.000 Amerikaner an Typ 2 Diabetes, der schon länger und heute immer noch die fragwürdige Ehre hat, die siebthäufigste Todesursache dort zu sein. Trotzdem ist eine Angst vor Diabetes fast unbekannt, indessen die Angst vor Terroranschlägen so weit verbreitet ist, dass die ganze Welt, die ganze Menschheit, fast 20 Jahre später immer noch die Schuhe ausziehen muss, ehe sie ein Flugzeug besteigt. Ich weiß nicht, wie es euch so ergeht, aber mir wird es langsam ein bisschen peinlich, der Spezies anzugehören, die sich unpassenderweise Homo sapiens nennt. Vielleicht benennen wir uns lieber in Homo Stultitia um?